Hallo, womit kann ich dienen?
Hallo. ja, die absolute Mehrheit der Menschen in Deutschland finde es furchtbar, Tieren Leid anzutun oder sozusagen empfindsamen Lebewesen zu quälen. Und dennoch gibt es nur knapp 1,6 Millionen Veganer in Deutschland. Warum?
Schizophren, nicht wahr? Wir würden wahrscheinlich das alle nicht kaufen, wenn wir es jedes Mal sehen müssten auch. Und die wenigsten Menschen könnten das mit ihren eigenen Händen machen. Und wie schon gesagt, ja, die meisten finden es eh scheiße und sagen, ja, das muss sich alles ändern und überhaupt Massentierhaltung furchtbar und trotzdem sind sie alle daran beteiligt. Ich glaube, der Hauptgrund ist, man will sich als Mensch nicht gegen die Masse stellen, weil das bedeutet, dass man seinen Freunden, seiner Familie, seinem Umfeld einen Spiegel vorhält, den man dann selbst darstellt. Sophie Scholl hat so schön gesagt, wir sind euer schlechtes Gewissen. Und ich glaube, das ist auch das, was Veganer heutzutage darstellen. Wir zeigen nicht nur, dass es notwendig ist, vegan zu sein durch unseren Aktivismus, sondern selbst die stummen Veganer zeigen, dass es überhaupt möglich ist, diese Diskrepanz loszuwerden. Warum tun es so wenige? Ja, es ist halt so Sitte. Es war halt immer schon so. Das ist, glaube ich, in Deutschland wird sehr groß geschrieben. Dieses Dazugehören um jeden Preis, dieses, das macht man halt so, es ist halt legal. Und es sind ja nur Tiere. Also ich denke, die wenigsten von uns stoßen überhaupt im Alltag auf die Perspektive, dass es überhaupt möglich ist, Tiere als was anderes als ein Nutzobjekt, als ein Lebensmittel zu sehen. Und es wird erstmal so abgelacht oder fast schon kindlich, als kindliche Märchenidee abgetan, wenn man vorstellt, dass Tiere Personen sind. Das ist etwas, was in unserem Kulturkreis überhaupt nicht, angesprochen wird, auch bei Kindern. Da gibt es halt die Nutztiere und die Haustiere und so ist es halt und so war es halt immer schon so. Und der Veganer stellt das halt in Frage.
Dieses Infragestellen betrifft ja auch das, eine Lebenspraxis, die weit darüber hinausgeht, als nur Fleisch zu essen.
Ja, absolut. Und dieses Infragestellen, das war richtig, da habe ich gerade viel zu minder ausgedrückt. Ich sage auch den Leuten immer, wenn sie am Ende eines Gesprächs sagen, ja, da haben sie schon recht, da muss ich jetzt mal drüber nachdenken, sage ich, ja, schön, dass sie drüber nachdenken, auch mir recht geben, aber beurteilen wir Menschen nach ihren Gedanken oder nach ihren Handlungen? Also der Veganer, der denkt ja nicht nur drüber nach, der lehnt das auch durch seine Handlungen ab. Das ist ein Konsumboykott, der sich nicht an der Versklavung der Tiere beteiligt. Und gleichzeitig natürlich jeder, der das ethisch ernst nimmt, der sagt auch natürlich nach außen hin als Symbolwirkung, wir haben Tiere nicht als Nutzgegenstände, als Sklaven zu behandeln, wir haben vegan zu sein. Und damit geht er den Nicht-Veganern natürlich mächtig am Keks, weil sie wissen eh, dass wir recht haben. Genauso wie du schon gesagt hattest, die meisten Leute finden es eh schlecht, aber sie trauen sich halt nicht, das danach auch zu handeln, weil sie damit halt auffallen würden. Es ist ja im Endeffekt nichts anderes als Faschismus und da ist es angenehmer, sich daran zu beteiligen.
Ist denn nicht auch ein ganz tiefer Kulturbegriff, der eine Rolle spielt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich sage, es gibt vier Gründe, warum Leute nicht vegan leben. Mal ganz abgesehen von den Menschen, die einfach absichtlich gerne Tiere quälen, aber das sind ja Psychopathen und den nehme ich jetzt mal nicht als Norm her. Das sind Tradition, Geschmack, Gewohnheit und Bequemlichkeit. Und zur Tradition zählt natürlich das Elternhaus, die Kultur, mit der man aufwächst. Das ist mir durchaus bewusst, dass das traditionell hier veranlagt ist, dass es ein Teil unserer Kultur ist, Dankeschön, Tierprodukte zu essen. Und viele sagen ja auch, dass Veganer dann eine Kultur ablehnen. Aber es ist ja nicht das Ablehnen der Kultur oder der Rituale, die dahinter stecken, sondern der Gewalt, die dahinter stecken. Und wir haben ja nicht etwas gegen die deutsche Kultur oder die tieressende Kultur an sich. Und Kultur kann ja niemals eine Rechtfertigung für Gewalttaten sein. Also ja, ich nehme das so hin, das ist eine richtige Aussage, das ist
aber
Teil unserer Kultur.
Aber das ist eine andere Analyse, als zu sagen, das ist mitläufig.
Ja, Kultur und sich an der Kultur zu beteiligen, ist ja ein Mitläufertum. Also ich habe ja die Wahl, wenn ich in eine Kultur reingeboren werde, ist das erstmal so. Und an irgendeinem Punkt, wo ein Mensch Bewusstsein erlangt, im Alter von 4, 5, erhält er halt Eindrücke und auch aus unterschiedlichen Kulturen, er bildet sich, er kriegt irgendwann einmal ja doch als Mensch die Möglichkeit, reflektiert zu handeln. Das ist das, was Menschlichkeit ausmacht. Und dann haben wir halt die Möglichkeit zu sagen, okay, ich bin zwar in der Kultur geboren, aber ist diese wirklich im Einklang mit meinen Werten? Habe ich diese zu unterstützen, nur weil ich hier reingeboren wurde? Und in dem Moment, wo ich sage, okay, ich finde zwar Tiere quälen falsch, aber ich bin halt so aufgewachsen und es tun halt alle, deswegen mache ich mal mit, weil es halt bequem ist, weil es einfach ist und weil mir alle am Keks gehen würden, wenn ich es nicht tue, dann ist das natürlich Mitläufertum auf Basis der Kultur, sicherlich.
Sagt dir der Begriff Allmendeklemme was?
Entschuldigung?
Allmendeklemme.
Offensichtlich nicht.
Aus der Naturpsychologie gibt es eine interessante Entdeckung, dass im Grunde genommen Menschen eine Verzichtsleistung schwerer fällt, wenn der Ertrag dieser Verzichtsleistung einer Gemeinschaft erstens und zweitens nicht sofort, sondern unter Umständen später zugutekommt. Das wird immer als eine der großen Komplexe warum so etwas wie Veganismus, den ja die Leute, wie wir gerade besprochen haben, ethisch unterstützen würden, aber praktisch unterlaufen, sich dem nicht zuwenden. Ist das was, was relativ wenig sozusagen noch reflektiert wird in der Art und Weise, wie du mit dem Begriff Veganismus umgehst?
Also ich möchte zuerst auf diese Klemme zurückkommen. So wie ich das jetzt verstanden habe, geht es darum, dass Menschen zwar wissen, dass das richtig ist, aber dass die Belohnung dafür erst spät kommt und dass sie deswegen lieber an dem schnellen Dopamin des tolles Steak, hast du da gerade gekocht, mitlaufen würden. Also ja, definitiv sind wir Leute, die halt lieber, also die meisten von uns, die in Schwierigkeiten haben, diesen Erfolg rauszuzögern. Aber das sehe ich beim Veganismus jetzt nicht so, weil jedes Mal, wo ich auf Tierprodukte verzichte, ist das ja für mich dieses, von mir aus diese Belohnung, dass ich mir dann in den Spiegel schauen kann. Also ich betrachte ja Veganismus, gilt es ja nicht zu betrachten als Umweltfaktor, der mal später eine Belohnung haben wird, oder als Lifestyle-Faktor, wo ich dann in 20 Jahren noch immer gesund aussehe. Das sind zusätzliche Faktoren, dass der durchschnittliche Veganer gesünder, gesundheitsbewusster lebt, dass der durchschnittliche Veganer einen kleineren CO2-Fußabdruck hat und weniger Ressourcen verbraucht. Das sind zusätzliche Faktoren, aber ich möchte das immer ganz, ganz entschieden trennen, dass es eine pflanzliche Ernährungsweise gibt oder pflanzliche Lebensweise und Veganismus, was eine ethische Überzeugung ist, dass Tiere keine Nutzobjekte sind. Und wir würden ja, Achtung, Achtung, krasses Beispiel, einem Vater ja auch nicht sagen, dass er aufhören soll, sein Kind zu schlagen, weil es auf Dauer besser für seine Handfläche ist. Sondern wir haben für das Kind unsere Stimme zu heben, dass es prinzipiell, egal ob er sich einen Handschuh drüber anzieht oder nicht, falsch ist, ein Kind zu schlagen. Das sind nicht die Beweggründe, wir sollten nicht mit den Vorteilen des Unterdrückers, die vor allem nachhaltig erst kommen, argumentieren, um in einer Situation von Unrecht für das Opfer zu sprechen. Das stellt nämlich das Opfer, wenn überhaupt, als Opfer dritter Reihe hin. Es geht um das Recht vom Tier, nicht verwendet zu werden. Darum geht's. Das heißt, ich warte hier nicht auf eine spätere Belohnung dafür als Veganer.
Zum Beispiel Argumentationsaspekte, wie warum Menschen zwar den Klimawandel sehen, aber wenig dagegen tun.
Ja, wie gesagt, auf Basis von...
Veganismus ist eine der einfachsten Formen, um Klimawandel
sozusagen
nicht unbedingt, weil ich kann beispielsweise auch als Veganer, selbst wenn ich nur veganen Pudding esse, den ganzen Tag 40 Mal nach Paris und zurückfliegen. Das würde mich trotzdem unter der Definition von Veganismus als ethisches Konstrukt und alles andere macht keinen Sinn, definitionsgemäß.
Man kann also auch ein Haus mit Pool mieten, wo es total teuer ist, den zu heizen im Winter.
Ja, nachdem es nicht geheizt ist, ist das hier, glaube ich, kein Problem. Aber kann man zum Beispiel machen und dann ist man trotzdem Veganer, wenn man Tiere nicht als Objekte misshandelt. Aber bitte, kannst du den Finger reinhalten. Nee, nee, wir waren nicht drinnen, es ist arschkalt.
aber also sozusagen... Ich habe noch nicht so richtig verstanden, wie du mit diesem, ich habe mir ein paar Videos angeschaut und wie gehst du auf die Leute ein, die sagen, ja, das stimmt schon, aber...
Man muss ja den Leuten dann wirklich sagen, so, wenn du A sagst, Tiere sind keine Objekte und wir sollten sie nicht quälen und Tradition, Geschmack, Gewohnheit und Bequemlichkeit sind keine Gründe, um jemanden zu versklaven, und dann B machst und genau das unterstützt, dann, und das ist jetzt einmal nicht als Beleidigung gemeint, sondern einfach eine objektive Feststellung, und da stimmen ja die meisten Leute zu, sie ja auch, dann ist das ja eine Form von Heuchelei. Ich heuchle dann ja vor, dass Tierrechte das Richtige sind, aber ich mache dann was anderes. Es ist komplett, ja, aber das ist ja die Definition von Heuchelei. Meine Moral und vor allem das, was ich sage und nach außen hin sage und das, was ich dann mache, stimmen nicht überein. Und das ist dann eine kognitive Dissonanz, nennt sich das. Und das ist ja im Endeffekt einfach nur ein schönes Wort für schlechtes Gewissen. Und dieses schlechte Gewissen ist meiner Meinung nach, und das habe ich mal in einem Science Slam aufgezeigt, der einzige Faktor, weswegen Menschen ihre Handlungen prinzipiell bei allen Belangen ändern. Und beim Veganismus steht halt auf der Seite schlechtes Gewissen. Das schlechte Gewissen, wir haben eine Waage, eine Entscheidungswaage, das habe ich auch als Video online, wo ich das dann klargestellt habe, also aufgezeichnet habe. Auf der einen Seite stehen Tradition, Geschmack, Gewohnheiten, Bequemlichkeit, worunter vor allem auch die soziale Bequemlichkeit fällt, also diese Brownie Points, die man bekommt, wenn man nicht negativ auffällt. Und auf der anderen Seite steht eben das schlechte Gewissen. Brownie Points sind so, mein Psychologie-Professor hat im Studium, was hat er gesagt, Rudelpunkte. Also man kriegt, oh, er kann tolle Häuser bauen, er steigt in der Hierarchie. Oh, er ist ein großer, starker Mann, er steigt in der Hierarchie. Und man kriegt halt auch Rudelpunkte, wenn man sagt, oh, ich bin nicht so einer von den Veganern, wenn die Veganer gerade uncool sind.
Aber ist das doch tatsächlich so? Ich
dachte, 100%.
Das vielleicht irgendwo in der Kleingartensiedlung.
Ja, aber, genau. Aber wir müssen ja davon ausgehen, dass die meisten Menschen nicht gebildet sind. Ja, also das ist halt so. Ich komme selbst aus einer Akademikerfamilie und ich glaube, er hat teilweise auch ein bisschen das Problem, dass er nicht, also dass wir nicht gewohnt sind, wenn man sich nicht mit Menschen umgibt, die keinen Bildungshintergrund haben, wie dass die meisten Menschen ja keine Matura haben in Deutschland. 50% haben keine Matura. 50% Leute fühlen sich dann doch lieber mit den Freunden, mit denen man halt am Wochenende Bier trinken geht, zu denen zugehörig, die man halt seit der Kindheit kennt, ohne sich da jemals zu hinterfragen. Und das meine ich gar nicht wertend. Das ist einfach meistens so. Und wenn ich im Krankenhaus gearbeitet habe, die meisten Menschen denken über solche Themen nicht nach, weil sie damit gar nicht in Berührung kommen, weil sie selbst so viele Probleme haben im Alltag, wie sie überhaupt Miete zahlen. So, das kann man ja fast nicht, also die Opfer in dieser Kette sind ja nicht nur die Tiere, sondern auch die Menschen, die eben dann durch diese ganze Indoktrination krank werden natürlich und auch sich, dem Planeten und sonst was schaden durch die Tierindustrien. Aber natürlich das letzte Opfer ist das Tier. Aber worauf ich hinaus wollte, genau, kriegt man halt die meisten Menschen, muss man davon aufgehen, sind nicht so offen, dass sie das cool finden, glaube ich, wenn jemand in dieser biertrinkenden Truppe, wenn dann ein Mann von denen sagt, so, ich bin jetzt Veganer. Hä, man trinkt doch, man schaut doch jede Woche an den Fußball, man trinkt das ein Bier, man isst sein Fleisch. Das ist so, das war schon immer so. Also ich habe von vielen schon gehört, dass es für sie schwerer war, als Veganer sich zu outen, als Schwuler. Und das finde ich schon sehr bezeichnend.
Tatsächlich? Ja. Also mich überrascht das ein bisschen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so eine große...
Weil als Schwuler stelle ich ja nicht in Frage die sexuellen Richtungen von meinem Umfeld. Ich tue die da ja nicht als Schlechteres ab. Ja. Aber als Veganer, wenn ich mich praktisch moralisch weiterentwickle, zeige ich allein durch meine Handlungen, dass die hinter mir sind. Selbst wenn ich noch kein aktivistisches Wort verliere, fühlen sich die Leute dann zurückgelassen.
Ist es wirklich so, dass der Schritt zum Veganismus Leuten schwerfällt, weil die Gewöhnung und weil das Mitlaufen mit dem Umfeld so einfach fällt und so schwer ist das?
Also ob es wirklich so ist, kann ich jetzt natürlich nur auf Basis meiner Erfahrungen sagen. Also ich habe jetzt keine wissenschaftliche Recherche dazu betrieben, aber wenn man sich die Studien anschaut, warum Leute aufhören, vegan zu sein, dann ist es meistens, weil sie sich nicht mit der Ethik identifizieren und weil gesundheitliche Vorteile, die sie erwartet hatten von dem ernährungstechnischen Umstieg, sich nicht bewahrheitet haben und weil es für sie im Alltag mit Familie, Freunde und vor allem sozialen Events unangenehmer war. Das sind so die Hauptgründe, die dann Leute vorschieben, um nicht mehr vegan zu leben. Deswegen richte ich meinen Aktivismus darauf aus, dass ich lieber einen echten ethischen Veganer habe, als 20 Koch-Lifestyle-Veganer, weil die statistisch gesehen 80% zurückfallen. Und deswegen glaube ich auch, dass das offensichtlich für die meisten Leute ein Hauptgrund ist, sich nicht ausgeschlossen zu fühlen. Ich glaube, die größte Angst des Menschen ist, aus seinem Urrudel in der Höhle ausgeschlossen zu werden. Und dann ist man dem wilden Mammut und den bösen Tieren und den Kelten und Gefahren ohne Sexualpartner schutzlos ausgeliefert und dann stirbt man. Deswegen kriegen wir schwitzige Hände, wenn wir Referate halten. Deswegen stottern wir, wenn wir jemanden, den wir attraktiv finden, um ein Date bitten wollen, weil wir Angst haben, dass die sozialen Folgen bedeuten, dass wir aus der Höhle ausgetreten werden. Und ich glaube, für viele Leute... Ja, für mich ist das aber, glaube ich, wirklich das, was geschieht, wenn ich mir anschaue, mit was für Leuten teilweise zu unserem Aktivismus, auf diesem Straßenaktivismus kommen, dann sind das häufig wirklich solche fast schon Rudel an Jungs, an jungen Männern, wo dann die alle gleich ausschauen. Also das ist jetzt nichts Rassistisches, sondern unabhängig jetzt des kulturellen Hintergrundes. Die sehen alle ähnlich aus, wie das Teenagergruppen eben so häufig tun. Die wollen ja dazugehören. Ich wollte damals auch dazugehören und so weiter. Das will man ja. Vor allem in dem Alter identifiziert man sich durch seine Zugehörigkeit in einer Gruppe. Bitte bloß nicht ausgestoßen werden. Und dann schreit der erste Döner und dann schreit der zweite Döner und dann gibt es lautes Klatschen.
Aber ist es nicht auch, also ich habe mich gefragt, wie befriedigend diese Form von Aktivismus ist. Mit Teenagern, 12-Jährigen sich an einen Tisch zu setzen, das muss doch die Hölle sein.
Befriedigend, also mir gibt mein Aktivismus prinzipiell Erfüllung, weil ich finde, ich habe eine sehr sinnvolle Aufgabe für mein Leben gefunden. Ich rede gerne, ich bilde mich gern zu dem Thema, ich finde das ethische Thema dahinter unglaublich spannend und ich habe gern recht. Das ist schön. Und unabhängig davon, ob das jetzt Teenager sind oder Erwachsene, die sich da zu uns setzen, finde ich das so unterschiedlich, was für Personengruppen da auf uns zukommen. Und man hört immer wieder neue absurde Sachen, das ist durchgehend unterhaltsam, ehrlich gesagt. Aber nicht nur, dass es unterhaltsam ist, ich halte es tatsächlich auch, so absurd das vielleicht manchmal von außen aussieht, wenn man uns nur auf der Straße mit so einem kleinen Klapptisch da sitzen sieht. Diese Videos gucken Millionen online Und es sind ja nicht nur die negativen Gespräche. Es sind so oft Leute, vor allem auch Kinder und Jugendliche, die auf uns zukommen und sagen, hey, wegen dem und dem Video bin ich vegan. Und boah, ich habe dich ständig auf meinem Internet gehabt. Und dann habe ich mir das mal angeguckt, diesen Film, den du da verlinkst. Und jetzt bin ich auch vegan, du hast zu Recht, wie kann ich helfen? Leute, die nicht nur vegan werden, sondern die aktivistisch werden, die Organizer werden von Aktivismusformen, die eigene Sache ins Leben rufen als Veganer. Also man tritt da halt unglaublich viel los. Und das finde ich unglaublich befriedigend.
Du hast gerade gesagt, dass du gerne recht hast. Mir fällt schon auch der etwas gouvernantenhafte Ton dann auf. Das Recht haben ist auch ein wichtiger Aspekt in der Diskussion offensichtlich. Das ist auch ein Battle, oder was?
Also ich glaube, dieser gouvernantenhafte Ton, den lege ich besonders an den Tag, wenn mir jemand im Gespräch intellektuell unehrlich kommt. Und ich finde, für mich ist das so frustrierend, ich finde, eine Debatte dient wirklich dazu, gemeinsamen Wahrheitsgewinn zu haben am Ende des Tages. Dafür ist eine Debatte in der Theorie da. Mhm. Wenn ich möchte mir gegenüber so offen sein, und ich kann das jetzt natürlich nur hoffen, dass ich dann auch wirklich wäre, dass wenn ich mal wo nicht weiterkomme und ich diskutiere nicht nur vegane Ethik, dass ich das dann zugebe, dass ich mich dann von einer Position überzeugen lasse. Und ich glaube sogar, dass ich dazu fähig wäre, weil ich mich ja auch offensichtlich zum Veganismus habe überreden lassen. Also diese Wandelbarkeit darf man nicht verlieren. Und deswegen bin ich auch auf Veganer immer so sauer, die sagen, ich werde für mein restliches Leben vegan sein. Nein, wenn ich erfahre, dass alle Schweine reinkarnierte Nazis sind und dass sie es verdient haben, dann keine Ahnung was, werde ich wieder Schweinefleisch essen. Was weiß ich, vielleicht kommt eine Gottheit und streichelt mir mein Hinterhaupt und sagt, ich soll Bacon essen und dann stimmt das. Aber das Gouvernantenhafte, wenn ich dann einen jungen Menschen oder auch erwachsene Menschen frage, so, ja, der sagt, er isst Tiere, weil Geschmack. Und dann frage ich, okay, ethische Testung. Darf ich deinen Hund essen wegen Geschmack? Nein, nicht den. Oder doch schon, da hast du. Oder darf ich dein Kind essen wegen Geschmack? Und dann gibt es ernsthaft Elternteile. Ich bin mit einer Mutter am Tisch gesessen, deren Sohn saß mir gegenüber, großer Fan von mir. Und die hat gesagt, ich darf jetzt ihren Sohn in den Pizzaofen schieben, weil ihr vegan nicht schmeckt. Und dann habe ich den Sohn angeguckt und ja, bei sowas werde ich dann genauso laut, wie es jetzt werde. Und ich habe ihr gesagt, deine Mutter hat gerade gesagt, ich darf dich da reinschieben. So gymnastisch mentale Bodenturnen betreibt sich hier gerade, um mir nicht recht zu geben. Und das macht mich so stocksauer, dass Leute so stur sind.
Aber das bedeutet ja, die Suche nach der konsistenten Ethik.
Die gibt es nicht. Eben. Man kann es nur so weit wie es möglich ist, versuchen und Grauzonen ausdiskutieren bis zum geht nicht mehr. Aber um die Frage, ob wir Tiere versklaven dürfen, habe ich noch keinen Fehlschluss gefunden, der das mir erlauben würde.
Aber das bedeutet ja im Umkehrschluss auch zum Beispiel zu sagen, ich bin fehlbar. Ich bin
natürlich.
Die Möglichkeit, moralisch meine Position zu wechseln.
Dafür macht man Ethik, ja. Um zu sagen, hey, wenn ich was Neues entdecke, dann sollte ich mich ändern und auch meine Handlungen dementsprechend anpassen.
Also zu sagen, ich weiß etwas, ich tue aber etwas anderes.
Das finde ich ekelhaft. Also wenn ich etwas weiß, aber ich tue etwas anderes und ich kann das nicht zumindest dann utilitaristisch oder threshold-deontologisch mir erklären und vor mir selbst rechtfertigen, wo ich dann wirklich bei einem Punkt bin, wo ich sage, hey, du bist ein Heuchler, dann soll ich das doch ändern.
Moralisch inkonsistent zu sein, heißt jetzt nicht Heuchelei zu sein, nur heucheln zu wollen.
Also ich glaube, ob wir das jetzt moralisch inkonsistent oder Heuchelei nennen, ist semantische Wortklauberei. Aber am Ende des Tages jetzt grob auf das, was ich mache, bezogen, wenn einer sagt, nein, Geschmack ist kein Grund, um zu töten, und dann macht er das aber jeden Tag mit der Begründung Geschmack, dann kann ich ihm ja schon, sei das moralisch inkonsistent oder eben Heuchelei, wie man es halt gerade benennen will, unterstellen. Und das werde ich auch tun. Und die meisten Leute, die ein bisschen einsichtig sind, selbst wenn sie sich nicht ändern, geben mir in dem Punkt dann ja auch recht. Also,
es geht ja nicht darum, zu sagen, du hast Unrecht. Im Gegenteil, du hast Recht, aber ich tue es trotzdem. Also
für mich ist das... Ich mache es aber trotzdem, das höre ich ja auch von Jugendlichen bis Erwachsenen, Und was macht an dem Punkt, da hattest du mich ja schon vorher gefragt, was macht man da mit solchen Menschen? Ihnen halt zusammenfassen, was das bedeutet. Ich mache es trotzdem. So, was heißt das, wenn ein Vergewaltiger sich dessen bewusst ist, dass sein Opfer leidet und man erklärt ihm das und man zeigt ihm die Bilder von den geschundenen Frauen oder Männern, was auch immer, den Kindern und er sagt, ja, ich mache es trotzdem, weil es halt legal ist und weil ich die Möglichkeit dazu habe, dann frage ich halt die Person, wie würdest du über so eine Person urteilen? Fändest du die dann gut? Und dann gibt es sogar Leute, nein, die wäre schlecht, aber es ist mir halt egal, weil ich kann es halt und es wird halt keine Folgen für mich geben. Und leider haben die Leute recht. Es gibt weder soziale noch rechtliche Folgen und nachdem ich nicht an den Gott glaube ich auch nicht, dass ihnen Karma in den Arsch beißt. Also, was soll man machen? Ich kann ja niemanden zwingen. Es wird mir immer vorgeworfen, du zwingst immer alle. Wenn ich könnte, würde ich. Ich sage nicht, dass du das gemacht hast, aber du sagst, du gibst mir recht, du änderst nichts. Damit fassen wir zusammen, du würdest eine Person, die das mit Hunden macht, ja auch Tierquäler nennen. Das wäre falsch. Du würdest die Person verurteilen, öffentlich anprangern und schlecht über sie denken. Und genau das tue ich auch über dich, bis du vegan bist. Und mehr geht ja nicht, leider.
Ich hatte ein Video gesehen mit einem Bodybuilder in Mallorca-Bräune. Nach 3 Minuten habe ich mich gefragt, wo soll denn das Gespräch hinführen?
Ja, man sieht zwar von außen diesen Klappstuhl und diesen Tisch mit vielleicht dem Bodybuilder und einem doofen Gesprächspartner, aber heutzutage zählt ja nicht mehr das 1-zu-1-Gespräch. Hm. Selbst bei anderen Promis, mit denen ich mich treffe, bin ich mittlerweile erfahren genug, um zu wissen, die werden öffentlich, selbst wenn sie mir recht geben, nicht ihr Gesicht verlieren wollen, dass sie dann in die Kamera zugeben, ich bin jetzt vegan. Macht keiner, passiert nicht. Weiß ich, ist mir bewusst. Mhm. Ist mir sogar ein bisschen bewusst, dass ich bei diesen Größen dann vielleicht sogar teilweise mindestens für eine kurze Zeit die Tür schließe. Mhm. Aber es gibt das Internet. Diese Videos werden ja publiziert. Das heißt, es sehen Hunderttausende, Millionen von Menschen ihr Zugeständnis, meine Argumente, die Bilder, die ich dazu einblende, meine weiterführenden Links zu den Dokumentationen über die Tiersklaverei. Und ich glaube, heutzutage funktioniert eben durch diese Umwegsrentabilität so mein Aktivismus. Auch wenn ich die doofe Person, die sagt, ja, aber Allah sagt oder Gott sagt, die werde ich eh nicht, das ist mir bewusst. Dann kann ich gleich ein gutes Video draus machen, all seine Fehlschlüsse wunderschön aufschlüsseln, den richtig ausschlachten für seine Reichweite und damit mindestens seine Community, seine Anhänger davon überzeugen, ein paar davon sind immer vernünftig, egal wie das Setting ist, egal wie doof der ist. Es sind immer welche dabei und doofe Leute, die nicht auf Argumente hören, die kann man so oder so nicht überzeugen, muss die Kamera neu starten.
Politische Ansprechpartner, die Dinge entscheiden können, mit denen diskutierst du auch? Oder?
Ja, also zwei Aspekte. Erstens einmal würde ich das, was wir machen als Aktivisten, ich glaube, alles ist politisch und jedes Internetvideo, was man teilt, wo man zu etwas aufruft, ist politisch. Man kann nicht kommunizieren und man kann nicht politisch sein, glaube ich. Veganismus verlangt eine politische Änderung, die gesetzlich durchgesetzt werden muss, dass Tiere Personenstatus bekommen. Und ich denke, ein Hauptaspekt, wie man politische Änderungen vordringt, ist, dass sich die gesamtgesellschaftliche Moral verändert. Also wenn wir in der Gesellschaft allesamt einer ähnlichen oder der Großteil einer Meinung sind, dann gibt es ja auch einen prozentualen Anteil von diesen Menschen, die so denken, dann natürlich auch in der Politik. Und die führen dann dementsprechend idealerweise natürlich die Änderungen, so wie das Volk es wünscht, halt durch. Also einmal kann man Politik von unten machen und wenn es halt dann Lobbying gibt, zum Beispiel, ich bin der Meinung oder ich glaube, wenn man jetzt in Deutschland über Abtreibung abstimmen würde, würde es verboten werden, glaube ich eher. Aber dann gibt es halt immer doch irgendwo einen technokratischen Anteil von Politikern oder Lobbyisten, die sich da irgendwie reingewurmt haben. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, da irgendwie reinzukommen. Ich wüsste noch nicht konkret, dafür gibt es vielleicht ein zu kleines Interessenslobbybereich, Vertretung bei Tierrechten. Ich setze mich allerdings auch mit Politikern direkt hin. Also ich war bei einer sehr kleinen Partei, aber trotzdem der V-Partei, da habe ich eine Rede gehalten, beim politischen Aschermittwoch eingeladen. Dann habe ich einen großen YouTuber, der heißt Feroz Khan, der die AfD vertritt, also er macht für die AfD praktisch, er ist Wähler der AfD, aber er ist nicht Teil der AfD. Mhm. Und der ist durch meine Videos vegan geworden. Der wollte ein Video gegen mich machen, um mich bei seiner Community, die ja alle gegen vegan sind, bei der AfD vorzuführen. Und nachdem er doch recht smart ist, hat er festgestellt, Veganismus stimmt. Die ist zwar verrückt, aber irgendwo hat sie recht. Der ist jetzt selbst Veganer und ist öfters politisch unterwegs und vertritt dort jedes Mal. Er stellt ja seine Interviews auch hoch. Feroz Khan, Achse Ost-West. Feroz Khan, genau.
Exakt wie jemand, für den die AfD
Politik. Ja, absolut. Der ist, oh Gott, ich sollte das wissen. Ich habe vergessen, Pakistaner. Mhm. Pakistaner war das Land, genau. Genau. Und er kämpft halt, er sagt, es ist ein Vorurteil, dass die AfD rassistisch sei. Es kämpft er halt dagegen. Mhm. Gut, wie gesagt, politisch. Er ist auf jeden Fall Veganer und ein Rechter oder AfDler Veganer sollte für auch alle doch besser sein als jemand, der dann noch nicht einmal vegan ist. Und der ist, ja, für mich ist das dann auch ein politischer Einfluss, weil viele, die politisch interessiert sind, die wählen gehen, gucken seine Videos, viele von seiner Community schreiben, er schickt mir das dann immer wieder weiter, weil wir sind gut im Kontakt, so, hey Raphael, ich habe schon wieder Leute vegan gemacht. Wir haben auch ein Interview gemeinsam gehabt, wo er dieses Zugeständnis dann gegeben hat, dass er eben dieses Video gegen mich machen wollte. Ich rede ja auch mit Rechten, das tut man ja angeblich nicht, weil mit denen rede ich, verstehe das überhaupt nicht, ich finde, man sollte mit allen reden. Die Linken scheuen sich teilweise vor mir. Ich habe immer schon gesagt, ich gehe nicht wählen.
Ich habe nicht gefragt, was zum Beispiel die Grünen, also ich meine jetzt die Deutschen, ja. Die österreichischen Gründen, von denen halte ich nicht so besonders viel, aber wie reagieren die zum Beispiel als AnsprechpartnerInnen? Die Linken sind, glaube ich, uninteressant, aber im Sinne von politischer Ebene.
Ja, ich habe mit den Grünen nur einmal bei so einer Podiumsdiskussion habe ich mit der Tierrechtsbeauftragten geredet und die, was war die, Feike Al-Nagashi, ich weiß nicht, ob du die kennst, die ist lesbisch und Tierrechtsbeauftragte und erkennt da auch die Zusammenhänge zwischen sexueller Freiheit und Diskriminierung nach Spezies, Speziesismus und Homophobie und so und vertritt das sehr gut. Also das war eine der einzigen Politikerinnen, vor der ich Respekt habe, weil die ihre Position als Tierrechtsbeauftragte, das, der Cem Özdemir, der ist ja nicht mal Veganer, der ist ja Vegetarier und wirft regelmäßig die Kühe unter den, also ich weiß nicht, jemand, der in der Position ist und die Macht hätte und dann noch nicht mal selbst vegan lebt oder lebt er mittlerweile vegan, das weiß man bei ihm nicht. Das ist auf jeden Fall so ein Pick-me, verweichlichter, gewaltverharmloser und der lässt das ja durch und winkt das durch. Und
für mich das...
Ja, das ist Verrat. Das ist doch Verrat. Was soll... Also, dann kann man halt sagen, wir brauchen eine vegane Landwirtschaft. Es ist mir egal, was der da... Oder ich trete Position zurück und mache eine andere Form von Aktivismus. Das geht doch nicht. Also,
das ist aber ein Absolutheitsanspruch dann auch an die Politik.
Das ist das Mindeste. Tierrechte sind das Mindeste. Das ist noch nicht mal ein Absolutheitsanspruch. Der Anspruch wäre, dass wir dann, wir leisten bei so vielen Dingen Wiedergutmachungsarbeit sogar, Entwicklungshilfe sogar, noch nicht einmal das verlangt der Veganismus. Der Veganismus verlangt einfach nur, dass wir die Sklaverei der Tiere beenden. Und wenn es dafür keinen ethisch signifikanten Unterschied zu Menschen gibt, dann ist das ein Verbrechen gegen den Personenstatus von Tieren.
Ja, noch gibt es den aber.
Noch, ja, aber noch, ich sehe es natürlich jetzt schon als ethisches Verbrechen und ich finde, mein Weg muss das Ziel beinhalten, um mein Ziel zu erreichen. Und deswegen vertrete ich das in meiner Sprache, in meiner Wortwahl und meiner Verurteilung dieser Instanzen genauso, als gäbe es jetzt schon Tierrechte. Und wenn die Leute in der Lage sind, kognitiv das zu verstehen, dann müssen sie ja ihre Heuchelei in ihrer Position in der Politik und in ihrem Handel durchaus anerkennen und dementsprechend handeln und dementsprechend aufrufen, sonst wird sich nichts ändern.
Aber sprachliche Eskalation führt ja jetzt nicht immer zu Einsicht, oder?
Ja gut, dann ist halt die Frage immer, was führt zu Einsicht? Und dann haben wir schon festgestellt, selbst Leute, die Einsicht haben, handeln dann ja nicht unbedingt danach. Also mein Ziel ist nicht unbedingt, wie gesagt, immer direkt Einsicht in der Person, sondern eine gesamtgesellschaftliche Veränderung. Und da glaube ich sehr, und das habe ich auch vom Feroz Khan gelernt, an das Wort, das Overton-Fenster heißt das. Das Fenster des Sagbaren wird im moralischen Gesprächsdialog verschoben. Vor 50 Jahren war der Vegetarier das, was jetzt der Veganer ist. Und wahrscheinlich ist der Veganer sogar schon akzeptierter als der Vegetarier vor 50 Jahren. Und verstehst du, was ich meine? Damit, also, damals war man dort halt der bunte Hund, jetzt ist man noch nicht, weil du hast gesagt, in deinen Kreisen ist es nicht mal mehr so, in manchen Schichten, muss man fast sagen, ist es das wahrscheinlich noch eher. Und ich glaube, das verschiebt sich einfach dadurch, dass es auch so extreme Flanken, ich sehe mich ja nicht mal als extrem wie mich, gibt und die da einfach Feuer unterm Pott machen. Sonst tut sich da ja gar nichts. Wenn man in der euphemistisch verwaschenen Sprache dieser Unterdrücker bleibt, dann haben die immer ein schönes ein beschwichtigtes Gewissen und das ist überhaupt nicht in meinem Interesse. Dann lieber Eskalation der Sprache und das führt dann wenigstens zu emotionalem Push.
Was für eine Rolle spielt Empathie in dem, was du Aktivismus nennst?
Ein großer. Also man wirft mir oft vor, ich hätte keine Empathie. Ich finde, es ist genau das Gegenteil. Also mit jemandem die Wahrheit zu sagen, ist etwas, das man nur im Rahmen einer Freundschaft machen kann. Wenn sich alle nur zunicken und schönen Tag wünschen, dann ist das ja das Gegenteil von Empathie, Ehrlichkeit, Authentizität. Und wenn ich jemandem die Fakten auf den Tisch lege, dann ist das eigentlich das Netteste, was ich tun kann, dass die Person nach ihrem eigenen Moralsystem leben kann. Also ich wünschte, ich nenne das immer Frischluftwatsche, man hätte mir früher gesagt, was ich für ein Verbrechen unterstütze, wenn ich nicht vegan lebe. Und klar ist man vielleicht in dem ersten Moment sauer auf die Person, wenn sie das mit so direkter Sprache sagt. Aber all die Jahre, die ich diesen Horror da nicht unterstützt hätte, wäre ich dafür dankbar gewesen, dass mir das früher begegnet worden wäre, selbst wenn es im ersten Moment schmerzhaft gewesen wäre, sich diesen Fehler einzugestehen.
Klingt jetzt aber ein bisschen so danach, als wenn du eher deine eigene Vergangenheit aufarbeitest, als dass du dich auf deinen Gesprächskartenpartner...
Ja, also erstens muss ich ja natürlich von mir selbst ausgehen, um auf andere zu schließen. Das ist ja Spiegelneurone haben. Also was mir wehtut, was ich gern hätte, so gehe ich auch mit anderen um. Das ist die Basis. Dann muss ich im zweiten Schritt natürlich schließen, dass die meisten Menschen... Ich bin privilegiert aufgewachsen, ich bin gebildet aufgewachsen, nicht die Möglichkeit haben oder nicht sogar, vielleicht sogar die kognitive Fähigkeit oder das Reflexionsvermögen erlernt haben, einen Fehler einzugestehen, ohne dass es zu Hause vielleicht schlimmen Ärger gab. Wir haben keine gute Fehlerkultur in Deutschland. Ich kann dir nicht böse sein für das, was du bisher unterstützt hast. Obwohl, wird das ja eigentlich, wir sind im Informationszeitalter. Ja, wie entsteht Fleisch? Ist ein Google Search away. Und da kann ich ja niemandem böse sein dafür, bis jetzt, bis zu dem Punkt, wo er sich der Konsequenzen seiner Handlungen auf Basis von Tierrechten wirklich in der Absolution und dieser Konsequenz wirklich bewusst ist. Ich kann keinem 5-jährigen Kind, das ein Eiscreme von seinem Elternteil mit Muttermilch von einer Kuh in die Hand gedrückt bekommt, böse sein. Aber ich kann das Kind aufklären, ich kann die Eltern aufklären. Und ich kann, sobald sie in der Lage sind, das sage ich immer den Jugendlichen, sobald ihr in der Lage seid, TikTok zu bedienen, seid ihr in der Lage, vegan zu leben, nein, danke zu sagen, notfalls für euch selbst einzukaufen, einen Herrn zu bedienen. Und nach einem Gespräch mit mir, vor allem nachdem sie den Film gesehen haben, Dominion, den ich ihnen immer mitgebe, sage ich, wer danach nicht vegan lebt, der hat kein Herz. Das ist der Spruch, den ich dann immer bringe. Und das motiviert auch ganz viele, das anzuschauen, weil sie wollen wissen, Neugier und so. Und ab irgendeinem Punkt, und das ist halt individuell, das stimmt schon von meinem Gesprächspartner abhängig, je nach Bildungsgrad, je nach kognitiver Fähigkeit, je nach, wenn 20 Jungs um den draufstehen und der dritte und der Typ vor mir soll halt den Döner-Talk jetzt mit mir haben, muss ich ja davon ausgehen, dass er das jetzt nicht schaffen wird.
Der Begriff der Empathie bedeutet ja eben auch zu verstehen und um Dinge vielleicht zu verändern. Das heißt also, was siehst du in den Gesprächspartnerinnen, die da vor dir sitzen?
Ich sehe Opfer eines Systems, die genauso sozial indoktriniert aufgewachsen sind wie ich. Deswegen meinte ich ja, mir tut's weh. Ich sah ja in mir selbst auch ein Opfer. Wir wurden alle in die Richtung indoktriniert, dass wir Tiere als Ware verwenden. Wir kriegen alle Schweinchen Babe, was wahrscheinlich eher für uns, die lesen jetzt Peppa Pig. Das kriegen die vorgelesen und dann kriegen die Bacon zum Mittag. Ich meine, das ist ja ein Verrat an Kindern. Das ist ein Verrat an Jugendlichen, die diese tollen Bilderbücher mit den süßen Tierchen toll finden, die in den Zoo gehen und die tollen Tiere bestaunen, die den Hund streicheln und das Schwein in die Gaskammer treten lassen. Das ist eine Lüge, das ist ein Verrat, das ist eine Gehirnwäsche, die mit Kindern durchgeführt wird. Und die halt teilweise auch ins Erwachsenenalter überkippt. Also wo fängt man an, dann wirklich die Verantwortung dafür zu tragen für seinen Aufwuchs? Ich habe extremes Mitgefühl, es tut mir extrem weh, aber ab irgendeinem Punkt, und ich weiß nicht, wo der ist, das sage ich dir ganz ehrlich, weil Determinismus könnten wir sowieso sagen, keiner kann für irgendwas. Das geht mir auch zu weit, weil dann können wir Gefängnisse abschaffen, aber können wir überhaupt, wir können ja sowieso nichts, damit kann ich nichts anfangen. Ab irgendeinem Punkt, egal wie doof du bist, weißt du, da sitzt ein Hund, den hast du lieb. Und dann stelle ich dir ein Schwein daher und das kann genauso fühlen. Ab irgendeinem Punkt im Gespräch mit den Bildern, wenn mir eine Person dann immer noch sagt, nein, kein Problem, mich kannst du auch essen, dann denke ich mir echt, hab mich gern. Obwohl die Person ja auch nur Opfer ihrer Umstände ist. Aber sie ist nicht das letzte Opfer in der Kette. Und der Mensch, egal wie ungebildet, egal wie kognitiv verbohrt, hat immer noch irgendwie die Möglichkeit, nein, danke zu sagen, das Schwein nicht.
Aber gibt es denn sozusagen in der Methode dieser Empörungsspirale, das ist ja sich immer weiter drehender Mechanismus, der irgendwie auch zu einer, vermutlich auch bei dir zu einer Erschöpfung führt, oder?
Erschöpfung nicht, weil ich mich kreativ immer wieder also hier neu entfalten kann und es macht mir auch ehrlich Spaß, was ich erleben darf. Also ich glaube, wenn ich einen Job hätte, den ich nicht sinnvoll fände, wie ich es vorher im Krankenhaus hatte, würde ich viel eher und dann steht man da 8 Stunden und kann sich muss einem Chef zuhören, der eine fette Plauze hat, obwohl er eigentlich Gesundheitsbefürworter sein sollte, der keine Ahnung von gesunder Ernährung hat und dem sowieso Tiere egal sind. Und dann muss man ja bitte nein Danke sagen und kann sich kreativ überhaupt nicht entfalten oder den neuen Studie zeigen, dass das eigentlich sich so zu ernähren viel vernünftiger wäre, als dem jetzt noch einen Cholesterinsenker zu verschreiben. Das war für mich viel schrecklicher. Ich kann nicht gut mit Autoritäten, wenn diese Autoritäten verbohrt, stumpfsinnig, konservativ sind und mich dann auch noch abtun als lächerliche Extremistin. Das geht mir total am Arsch, ehrlich gesagt.
Und das heißt also, das, was du jetzt machst, erfüllt dich mehr?
Ja, auf jeden Fall, sonst würde ich es nicht machen. Ja, also ich mache das, glaube ich, jetzt auch seit 3 Jahren relativ durchgehend. Ich mache nicht wirklich Urlaub davon. Also das ist jetzt, es sieht aus wie Urlaub, aber wir haben heute 3 Stunden dieses Gespräch gehabt. Dann hatte ich ein Gespräch mit einem Steuerberater und jetzt bin ich hier. Und am Abend muss ich noch Videos schneiden und habe noch einen neuen Cutter, der mir hilft zum Einarbeiten. Also es ist nicht wirklich ein Stoppen hier in Sicht und ich habe auch kein Interesse daran.
Verstehe ich. Ja. Vielen Dank.
Bist du auch schon Veganer?
Ich bin Vegetarier.
Warum das denn?
Warum ich Vegetarier bin oder warum ich kein Veganer bin? Das sind ja zwei Fragen.
Kannst mir beides beantworten. Ich bin ja empathisch und höre zu.
Parmigiano zum Beispiel.
Parmigiano. Ja. Aber es gibt ja Parmigiano auch in vegan.
Ja. Aber da fehlt was.
Da fehlt die geschlachtete Kuh. Ich brauche eine Kuh penetrieren und ich muss ihr Kalb stehlen, sonst schmeckt nicht nach Gewalt.
Die Kuh ist, glaube ich, nicht da drin, sondern Parmigiano.
Also Parmigiano ist noch nicht einmal vegetarisch. Nicht, dass das irgendeinen Unterschied machen würde, weil dir ist bewusst, dass da Kälberlab reinkommt.
Der kommt Lab rein,
ja. Ja, also es ist noch nicht mal vegetarisch. Erstens das. Zweitens, weißt du, warum eine Kuh Milch macht?
Ja, ich weiß das alles.
Warum braucht ein gebildeter Mann den Tittensaft von einer vergewaltigten anderen Spezies?
Ich sage ja nicht, dass ich das brauche, aber das ist...
Doch, du hast gesagt, da fehlt was. Also brauchst du das
ja,
wohl.
Ja, Geschmack. Da fehlt offensichtlich etwas.
Ja, aber
ich habe noch keinen, zum Beispiel keinen Parmigiano gefunden, okay. der das leisten kann.
Sagen wir mal, du wirst es nie finden, dann müssen immer weiterhin für dich Kühe vergewaltigt und ihre Kälber getrennt werden.
Ich glaube, dass wenn ich klug genug wäre, würde ich das sogar selber machen. Und sagen, okay, dann muss ich die Konsequenz dafür tragen. Ich esse jetzt auch nicht jeden Tag, also ich esse 80% vegan und ab und zu mal Käse, oder?
Ja, ab und zu mal eine Kuh ins Schlachthaus, ja. Arm in ihr Rektum,
ein Kälbchen die Kehle aufgeschlitzt.
Aber es gibt doch so guten veganen Parmesan, bitte.
Ich probiere das immer mal wieder, aber irgendwas esse ich, wie gesagt, ich esse selten, aber wenn, dann Käse.
Ich bitte dich im Sinne deines 90-jährigen Ichs, das ab diesem Gespräch einfach sein zu lassen, weil stell dir mal vor, weil du jemals Kinder haben wirst, deine Enkelkinder fragen dich, Opa, wo warst du im Holocaust der Tiere? Parmigiano!
Ja, das ist zum Beispiel so ein Begriff, den finde ich nicht so richtig.
Ja, natürlich, weil du die Tiere unter die Menschen stellst. Ich stelle sie und ihr Leid auf die gleiche Stufe.
Der Holocaust eine singuläre Vernichtung.
Genau, und deswegen sagen wir never again, weil es ja so singulär war. Wenn wir davon ausgehen würden, dass es singulär war und dass sich Faschismus und diese Rituale, die ja immer gleich stattfinden im menschlichen Konglomerat, allein Mobbing ist eine Form von Faschismus, wenn wir davon wirklich ausgehen würden, dann müssten wir den Spruch never again, es darf sich nicht wiederholen, nicht ganz stark an dieses Event dranbinden. Also es gibt genügend Holocaust-Überlebende, die sich selbst als, wir wurden gebrandmarkt wie Tiere, wir wurden auf den gleichen Viehtransportern transportiert, sie wurden teilweise in den gleichen Kammern gehalten, also es gibt genügend Holocaust-Überlebende, die aktiv oder passiv selbst diese Vergleiche anstellen. Einer, der mich extrem inspiriert hat, Dr. Alex Herrschaft, der kurz nachdem er, also der ein paar Jahre nachdem er aus dem Warschauer Ghetto entflohen ist, ist er als Chemiker in einem Schlachthaus angestellt worden und sollte dort das Abwasser beurteilen. Und dann ging er ums Eck und hat dort so Berge gesehen mit den Haufen an Köpfen und Haaren und Knochen. Und er hat sich daran erinnert an die Leichenberge vor den Tötungslagern, wo er aufgewachsen ist, vor den Leichenbergen, die von Typhus gestorben sind im Warschauer Ghetto. Und dachte am Anfang, er ist der Verrückte, weil er diesen Vergleich gemacht hat. Und dann kam in seinem Kopf ständig, aber es sind ja nur Tiere, du kannst ja diesen Vergleich nicht anbringen. Und dann kam er auf ein Buch von Isaac Bashevis-Singer, der jüdische Nobelpreisträger, und der hat geschrieben, was wissen Sie schon, die gelehrten Menschen, ein gelehrter Mensch, für die Tiere ist jeden Tag Treblinka.
Ich kenne das. Ich bin mir aber trotzdem nicht sicher, dass Holocaust ein glücklicher Begriff dafür ist.
Ist es eben nicht, aber es ist ja auch nicht glücklich, was du mit den Kühen anstellst.
Auch im Sinne der Veranstaltung. Ich glaube auch nicht, dass der Begriff Faschismus, wenn man ihn immer weiter ausweitet, kann man auch irgendwann alles Klaus nennen. Das ist dann genau.
Okay, wo ist denn der ethisch signifikante Unterschied zwischen Menschen und Tieren, dass wir das bei Menschen Holocaust nennen würden, wenn das jetzt Menschen in diesen Städten wären, aber bei Tieren nicht?
Es ging in dem Moment nicht um Menschen, es geht um spezifische Gruppen, es ging um bestimmte historische.
Okay, wenn das jetzt Menschen wären in diesen Arbeitslagern und Konzentrationslagern, ja, es gibt ein Holocaust-Komitee, die dann auch schön benennen, das mit den Uiguren ja auch, dann würden wir das Sklaverei, Mord, Massenvernichtungslager, Holocaust, Vergewaltigung nennen.
Holocaust zum Beispiel nicht.
Doch, würden wir.
Holocaust in sich auch eine spezifische Bedeutung.
Aber ein nuklearer Holocaust gibt es ja auch.
Ja, das sind aber Begriffe, wenn du dir anschaust, wer die verwendet und wo die herkommen, die sind sehr ungenau.
Okay.
Und zum Beispiel Joachim Schuster, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinschaft,
mir ist wurscht, ob jemand ein Vorsitzender einer jüdischen Gemeinschaft ist oder nicht. Das Wort Holocaust, wären das jetzt Menschen, wenn wir diese, fahr in das nächste Hühner-KZ und setz da Menschen rein. Und jeder, der vorbeigeht, jeder, der an unseren Bildschirmen vorbeigeht und ein bisschen Grips hat, der sagt, oh mein Gott, das sieht ja aus wie Treblinka, das sieht ja aus wie ein Vernichtungslager. Ja, das würden wir so nennen. Und dass wir uns alle so davor sträuben.
Ich tue es nicht.
ja, es macht halt keinen Sinn und es ist den Opfern gegenüber nicht adäquat, aber nachdem du Kühe noch vergewaltigen lässt, scheint dir das ja sowieso egal zu sein. Und dann ist es ja kein Holocaust, weil das sind ja nur Tiere.
Nein, das ist sozusagen auch die Misshandlung der Uiguren sind kein Holocaust. Nochmal, das ist eine spezifische historische Dimension.
Das nennt sich Shoah, das ist ein Unterschied. Shoah ist das, was an den Juden passiert ist. Holocaust heißt Massenvernichtung, kommt vom griechischen Wort zur Gänze verbrannt, kommt von einem Tieropferwort, wurde im Mittelalter für Massenbrände und Massensterben an Menschen verwendet, wird im Englischen und in allen anderen Sprachen für many Holocausts on this planet verwendet, wo es auf Wikipedia so eine Liste gibt. Warum sträuben wir uns in Deutschland wegen... War aber unabhängig von Wikipedia jetzt, ja, möchte ich damit einfach nur klar machen, dass in allen anderen Sprachen, außer im deutschen Sprachraum, wo es den Heiligen, Heiligen und nur den Holocaust gab, never again, dann wohl doch nicht, komisch, in allen anderen Sprachgebrauchen wird praktisch das Wort Holocaust für solche Massenvernichtungen, für Massenverfolgungen, für Völkermord, für Genozide verwendet. So, warum sollten wir uns dann, nur weil es in deutschem Sprachraum ist, so davor sträuben, ein Wort, das ursprünglich für Tieropfer verwendet wurde, nicht auch genau für etwas zu verwenden, wenn wir das so nennen würden, wenn das jetzt Menschen wären, weil sie genau gleichermaßen fühlen. Aber
du
es sind...
Ja, nur Tiere. Also, wenn du sagst, wir sollen das, das ist nicht normativ gedacht.
Ja, okay.
Ich halte es für nicht glücklich.
Ja, unabhängig davon, wie du es hältst, finde ich die Aussage durchaus treffend, dass Menschen, die nicht vegan leben, Tiere verwenden und missbrauchen und abwerten, wie das von Faschisten unter anderem im Holocaust des Zweiten Weltkriegs gemacht wurde. Als Minder, als Brauchgegenstand, als Nutzgegenstand, als Sklaven, als zu vernichtend, als brandmarkbar. Geben wir ihnen Zahlen statt Namen, deportieren wir sie, lassen wir sie in ihren eigenen Fäkalien dahin vegetieren mit diesen Schlitzen, wo die Kühe rausgucken, wegen dir. Auf der Autobahn stehen Kühe auf so Transportern und gucken mit diesen Schlitzen raus. Wegen Parmigiano. Tja, ich stehe ja nicht am Schlachthof, Raffaela. Tja, dumm gelaufen für die Kuh, ne?
Ich kann es zum Teil nicht ändern, zum Teil kann ich
Was heißt, du kannst es ändern. Du kannst aber jetzt vegan sein und Veganismus verbreiten und dann steht sie nicht mehr wegen dir dort.
Ich halte sozusagen das auch im Sinne der intellektuellen Reinheit für geboten, die Position jetzt nicht zu ändern.
Bloß nicht Gesicht verlieren. Nö, was heißt dir jetzt das nicht so wichtig? Problem. Du hast kein Problem mit einem Tierschänder zu sein.
Ich habe kein Problem in deinen Augen ein Tierschänder zu sein.
Du bist in deinen eigenen Augen ein Tierschänder. Wie würdest du denn jemanden nennen, der das Hunden antut, was du Kühen antust?
Weiß ich nicht, wie ich das jemanden nenne.
Okay, das ist jetzt ein Hund.
Ja, genau. Ist kein Unterschied. Ist kein Unterschied.
Deswegen frage ich dich, wenn ich das jetzt mit solchen Augen, ich penetriere jetzt eine Hündin, ich binde die fest, ich stehle ihren Welpen, ich stehle ihren Tittensaft, ich mache denen meinen Parmigiano, ich töte das Kalb, ich töte die Mutter. Wie nennst du mich, wenn ich das mache?
Geschmacklos.
Geschmacklos. Also auch Nomen dafür?
Warum?
Ja, weil du dich gerade vor dem Nomen drückst und geschmackslosen Tierständer, da fehlt mir halt ein Nomen. Geschmacksloser was? Ein was ist dieser Mensch? Ein
Geschmackloser. Okay. Also ich verstehe nicht, was...
Okay, dann bist du ein Geschmackloser.
Nein, ich halte es sozusagen diese sprachliche Eskalation, die macht sozusagen als...
Ja, dann bleib halt in der angenehmen Sprache, dass du ja nur ein bisschen geschmacklos bist. Das ist halt angenehm, ja. Jeden Menschen, wenn du ehrlich wärst hier, das bist du gerade nicht, du bist einfach gerade nicht honest, der so mit...
Musst du auch nicht.
Nein, natürlich musst du das auch nicht. Du musst das vor deinem Spiegelbild sein. Du bist ja auch als Mensch, du sitzt hier als Mensch. Du sitzt hier als du. Du sitzt hier als Verantwortlicher für etwas, was er ändern kann. Wir sind alle Menschen, das legen wir nicht plötzlich ab. Genauso wie der Metzger nicht nur als Metzger da steht, sondern auch als Mensch, der Nein, Danke sagen kann. Sitzt du auch hier als jemand, der Nein, Danke sagen kann, wenn es darum geht. Der auch ehrlich sagen kann, hey, wenn dein Hund gequält wird, dann würde ich das Tierquälerei nennen. Und dann macht mich das logisch gesehen auch einen Tierquäler, weil ich ja auch keinen wirklich signifikanten Unterschied zwischen einer Kuh sehe. Aber wenn du intellektuell eh unehrlich bist und sagst, du musst das hier nicht tun, dann wünsche ich dir einen gesegneten veganen Nachmittag und gute Besserung.
Alles klar.